damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Trash Talk Patriots. Heute wieder eine Folge über Fantasy Football mit einem Beginners Guide. Und ich darf ganz herzlich den Noah begrüßen. Hi, lass die Community wissen, wer du bist, was du so machst und wo du herkommst vor allen Dingen.
Ja, servus. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, ich bin der Noah, wie du schon gesagt hast, vom Let's Talk Fantasy Podcast. Oft auch bekannt, also bei Instagram, Facebook unter Fantasy Football Crew. Und ja, ich mache mit zwei Kumpels von mir, Simon und Nils, die können ja leider heute nicht dabei sein, aber mache ich einen Podcast nur über Fantasy Football. Das heißt, ich würde mich auf dem Gebiet zumindest im Gegensatz zum Thema Patriots so als kleinen Experten angehen. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch und auch der Community hier den ein oder anderen Tipp für eure kommendes Ligensystem weiterbringen kann oder mitbringen kann.
Ja, mega cool. Also ich bin auch riesig gespannt. Ich habe große Ohren. Ich gehe ja selbst auch in meine erste Saison. Und die Frage, die mir sehr unter den Fingernägeln brennt, ist natürlich, welche Top 3 gibt es? Welches Tier 1 gibt es? Also wenn ich jetzt vorne im Draft mit dabei bin, wer sind die Spieler, die eine No-Brainer sind für dich?
Ja, es ist relativ schwierig. Also Top 3, man spricht im Fantasy-Football ja oft so in Tiers. Also für mich ist es eher eine Top 4 dieses Jahr. Und also ich habe mein Ranking im Moment so, ich habe jetzt nach dem Baker-Mayfield-Trade habe ich CMC auf die 1 gepackt. Natürlich mega Risiko dabei, ob er sich wieder verletzt, ob er durchspielt. Ich glaube aber trotzdem, wenn er 13, 14 Spiele spielen sollte, dass er vor einem Jonathan Taylor landen wird. Jonathan Taylor dann direkt dahinter die 2. Das habe ich auch schon ganz oft bei uns im Podcast gesagt. Wenn ihr nur eine Liga spielt, wenn du jetzt zum Beispiel nur eure Liga spielt und ihr habt den Nummer 1 Pick, dann draftet Jonathan Taylor, nimmt da den sicheren Part. Ich allerdings, der dann 10, 11, 12 Ligen spielt, ich kann da das Risiko eingehen, weil wenn einmal die Liga dann halt futsch ist, mein Nummer 1 Pick verletzt sich, dann habe ich halt noch 10 andere Ligen, wo ich um den Titel mitspielen kann. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen abwägen, geht man denn das Risiko ein mit CMC, der natürlich das höchste Ceiling hat, oder geht man eher die Nummer safe mit Jonathan Taylor, wo vielleicht das Ceiling nicht so hoch ist. Ich habe dann auf Nummer 3 habe ich Austin Ekeler bei mir und die Nummer 4 Derrick Henry. Das heißt, das sind so meine Top 4. Austin Ekeler dann eher in PPR-Ligen oder Half-PPR-Ligen, also wo man noch Punkte bekommt. Pro Reception und Derrick Henry sollte wahrscheinlich eher die Nummer 3 sein, vielleicht sogar die Nummer 2 in so Standardligen, wo man halt gar keine Punkte kriegt für die Receptions. Aber das sind so meine Top 4, wo man wirklich hin und her schieben kann. Also ich würde jetzt keinen angreifen, der jetzt sagt, CMC ist bei ihm die Nummer 4, er hat jetzt Derrick Henry auf der 1 oder er hat Jonathan Taylor auf der 1 oder vielleicht sogar Ekeler auf die 1. Das heißt, da sind wirklich die 4 sind so in einem Tier für mich.
Okay, sehr interessant. Wir haben natürlich neben mir heute auch noch die anderen Commissioners von unseren Fantasy-Football-Ligen dabei. Das sind Nickels, grüß dich einmal.
Hi, grüß
dich. Und der Marcel. Und du, Marcel, kannst ja gleich mal reinstechen. Was hältst du davon oder was sind deine Topspieler?
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Spannend, dass Noah diese 4 genannt hat. Das sind, ja, man muss fast schon sagen, leider exakt meine Top 4, auch in der Reihenfolge. Gerade CMC an 1. Ich weiß, der Nickels wird da bestimmt gleich noch einhaken. Der sieht das, glaube ich, ein bisschen anders als der Noah und ich. Aber der hat für mich einfach mit Abstand am meisten Upside. Und dann pfeife ich auch ein Stück weit drauf, dass er verletzungsanfällig ist. Weil, ja, er hat jetzt keine Verletzungen die letzten Jahre gehabt, die irgendwie miteinander zu tun haben. Also dass man sagt, oh, der hat jetzt schon dreimal das Kreuzband gerissen, der wird es wieder tun. Das waren alles ganz komische Verletzungen. Vielleicht auch einfach viel, viel Pech gehabt und ich habe einfach die Hoffnung, dass er zu mir fällt, wenn ich beispielsweise nur an 3 oder 4 picke und ich die Chance habe, mit ihm ja die Fantasy-Liga zu gewinnen.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ist, was macht ihn denn genauso stark? Ist es sein Laufspiel, was wirklich bahnbrechend ist oder ist es dieser Hybrid zwischen Passspiel und Running Back, was macht ihn denn so stark? Warum ist er gerade so der gefragteste Spieler?
Ja, mit Sicherheit ein Stück weit alles, was du genannt hast. Also wir spielen ja auch Half-PPR bei uns jetzt hier in der Patriots-Liga und er fängt viele Pässe. Also er bekommt viele Pässe, er fängt die Dinger auch. Ihr habt sicherlich auch schon Highlight-Reels von ihm gesehen. Da sind stellenweise für einen Running Back spektakuläre Catches mit dabei. Damit kann er schon viele Punkte generieren. als reiner Running Back holt er viele Yards, viele Punkte. Er hatte in den Spielen, in denen er tatsächlich auf dem Feld stand und nicht verletzt war, auch wirklich immer das Volume gesehen. Also er hatte sehr viele Snaps gesehen, er durfte sehr viel machen. Muss man natürlich sehen, ob und inwiefern sich das jetzt dieses Jahr wieder zeigen wird. Aber er bringt einfach alles mit, was man als Fantasy-Owner braucht und möchte, um hier einen Punktegarant aufzustellen.
Sofern er unverletzt bleibt quasi.
Nur um da mal kurz so ein Stat dazu zu geben. Christian McCaffrey hatte 2019, also sein letztes Jahr, wo er wirklich fit war und wo er auch die Saison als Running Back 1 gefinisht hat, hatte er 141 Targets und 116 Receptions. Gerade in der Half-PPR-Liga sind es ja dann schon 58 Punkte, kriegen halber Punkt pro Catch. Jonathan Taylor, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau vor mir, letztes Jahr Running Back 1, hat aber, glaube ich, nur um die 40 Catches gehabt, wenn überhaupt. Und das merkt man halt auch in den Punkten insgesamt. Also CMC hatte insgesamt 413 Punkte. Jonathan Taylor, obwohl er auch der Running Back 1 war, 353. Damit war er schon 45 Punkte über Eckler, der die Nummer 2 war. Der hatte 308. Also da sieht man, wenn CMC wirklich fit bleibt, ja, also keine Grenzen gesetzt. CMC natürlich dazu noch ein Spiel weniger als Jonathan Taylor, der ja letztes Jahr 17 Spiele genießen durfte.
Ja, Nichols, wie siehst du es?
Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, oder der Marcel hat es gerade schon angesprochen, dass ich da auch noch drauf kommen werde, dass CMC an 1 gelistet ist bei Noah und bei Marcel. Grundsätzlich, wenn der Junge fit bleibt, ist er definitiv die 1. Dann ist er der beste Fantasy-Football-Spieler, weil er fängt, weil er läuft, weil er alles macht. Er macht die Touchdowns, alles mögliche, RPOs, Screenpässe. Also es ging ja wirklich alles über McCaffrey in den letzten Jahren. Und das ist halt aber auch Fluch und Segen zugleich. Ja, der Noah hat gesagt, selbst wenn er nur 13, 14 Spiele macht, dann macht er wahrscheinlich trotzdem mehr Punkte als ein Cam Akers bei den Rams zum Beispiel oder ein Zeke Elliott bei den Cowboys wahrscheinlich sogar. Das Ding ist aber, wenn er 13, 14 Spiele spielt, dann Season Out ist, dann fehlt er für die Playoffs. Dann fehlt er in den dicken Spielen und das ist halt auch mal so ein Risiko. Die Frage ist, will man das eingehen oder will man nicht? Grundsätzlich wäre McCaffrey bei mir auch an 1. Ich klammer ihn jetzt einfach mal aus, ne, damit wir mal eine andere Meinung haben und setze JT an 1, also Jonathan Taylor. Dann an 2 habe ich mir schon schwer getan, würde ich aber Austin Eckler nehmen, einfach weil ich jetzt von unserer Liga ausgehe und wir Half-PPR spielen. Und an 3, ja, genauso schwer jetzt, wie gesagt, McCaffrey ausgeklammert, nehme ich jetzt mal einen Wide Receiver und sage Cooper Kupp direkt und knapp vor Derrick Henry.
Okay, das erstmal schon zu den Top-Spielern. Jetzt gibt es aber das berühmte Stichwort, hinten wird die Ente fett. Jetzt haben ja nicht jeder von uns einen Top-Pick aus unserer Liga. Es gibt ja auch Leute, die vielleicht irgendeinen Pick zwischen 5 und 7 haben oder sogar am Ende der Runde picken. Und da geht es natürlich jetzt die Draft-Strategie so ein Stück weit festzulegen. Welche Möglichkeiten hat man insbesondere im Hinblick auf unsere Positionsgruppen, die wir zu besetzen haben? Noah, welche Ideen hast du?
Ich habe mir ja euer Scoring oder euer Setting auch nochmal heute Mittag kurz angeschaut und ihr spielt ja mit 2 Running Backs, 2 Receivern und einer Flex, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich bin tatsächlich gerade in solchen Ligen, wo man nur 2 Wide Receiver aufstellt und nur eine Flex aufstellt, sehr gewillt in der ersten Runde, egal wo man pickt, einen Running Back zu draften. Ich habe zwar trotzdem den Cooper Kupp zum Beispiel, habe ich auf meiner 7 gerankt, ich habe einen Justin Jefferson auf der 9, einen Ja'Marr Chase auf der 11. Trotzdem glaube ich, dass ich, wenn ich wirklich in der Situation bin, an 7 zu draften, dass ich vielleicht einen Najee Harris, den ich auf 8 gelistet habe, oder auch einen Deontay Swift, den ich auf 10 gelistet habe, über einem Cooper Kupp zu draften, weil ich einfach auch die letzten Jahre die Erfahrung gemacht habe, dass die Running Backs, die man in den späteren Runden bekommt, also selbst wenn es schon in Runde 4, 5, 6 ist, deutlich schlechter performen als die Wide Receiver, die man in diesen Runden kriegt. Das heißt, ich bin wirklich ein Fan davon, in den ersten 1, 2, 3 Runden 2 Running Backs mindestens zu bekommen, also in den ersten 3 Runden. Da kann man trotzdem mal seinen Draft starten mit einem Cooper Kupp, mit einem Justin Jefferson, sollte dann aber spätestens in Runde 2, 3 wirklich einen Running Back nehmen. Und weil einfach ja die Wide Receiver, die man in Runde 4, 5, 6, 7 bekommt, man hat zum Beispiel letztes Jahr einen Cooper Kupp da bekommen, Deebo Samuel hat man in Runde 8 bekommen. Die Running Backs, die man in dieser Range kriegt, sind selten so erfolgreich wie die Wide Receiver, die man in dieser Range kriegt.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Marcel, was sind deine Erfahrungswerte?
Ja, das sind sehr gute Punkte, die Noah angesprochen hat. Also auch da gibt es nichts, was ich groß bemängeln könnte. Da merkt man, dass wir hier einen richtigen Experten rangezogen haben. Das haben wir dann anscheinend schon mal richtig gut gewählt. Danke an der Stelle, Noah, dass du mit dabei bist. Ja, vielleicht Running Back und Receiver hast du angesprochen. Was ja immer noch spannend ist, ist auch die Tight End Position. Da trennt sich sehr schnell die Spreu vom Weizen. Wer ja dann doch sehr früh und sehr gerne genommen wird, ist Travis Kelce. Wir haben ja eine 14er Liga, also mit 14 Spielern, mit 14 Teams. Da kann man gut und gerne auch am Ende der ersten Runde schon darüber nachdenken, einen Travis Kelce zu nehmen oder dann auch ein bisschen später vielleicht noch einen Mark Andrews. Über die weiteren Tight Ends kann man dann schon wieder streiten. Nimmt man die noch Ende Runde 2 oder sogar erst später? Woran liegt das? Tight End Position in einer Liga wie bei uns eine sehr wichtige Funktion oder eine sehr wichtige Position, denn du hast entweder die Top 2, 3, 4 Tight Ends, die jede Woche aufs Neue wie ein Wide Receiver echt Punkte holen können, oder du kriegst später hinaus ab, sagen wir mal, Tight End 5 und hinten raus Spieler, die dir auch an einem Wochenende mal nur 5, 6, 7 Punkte geben. Ja, also selbst ein Dalton Schultz oder ein Dallas Goedert, auf die würde ich nicht mehr unbedingt mein ganzes Geld wetten, dass die Woche um Woche hier 20 Punkte abräumen. Deshalb das mit Sicherheit noch eine interessante Taktik, hinten raus zu gucken. Am Ende der ersten Runde sollte ich vielleicht hier einen dieser Top 1, 2 Tight Ends nehmen, die mir auf einem Spot, wo dann meine Gegenspieler vielleicht nur 5, 6 Punkte erzielen können, ich selbst 20 Punkte erzielen kann und mir damit einen Vorteil auf dieser Position zumindest erschleichen kann. Aber auch da bin ich bei Noah. Wichtig ist, in den ersten 2 bis 3 Runden, dadurch, dass in der Liga wie bei uns Running Back noch sehr hoch gevalued wird, weil es nicht 3, 4, 5 Wide Receiver oder Flex Spots gibt, sondern eben auch nur 2 Wide Receiver und eine Flex Position, da muss man darauf achten, dass man schnell mindestens einen guten Running Back noch abstaubt. Ansonsten wird es wirklich kritisch in der Liga und in der Saison.
Ja, ganz kurz dazu, gerade eben, weil ihr 14-Mann-Liga seid, ich würde sagen, je kleiner die Liga ist, desto unwichtiger wird die Running-Back-Rolle vielleicht sogar. Aber in der 14er-Liga, ihr müsst 2 Running-Back-Spots befüllen und meistens ist sogar am besten, wenn man noch die Flex-Position auch mit einem Running-Back befüllt. Es gibt gar nicht so viel Starting-Running-Backs und dann muss man halt irgendwie die Backup-Running-Backs aufstellen von einem Kamara, von einem ja, vielleicht ein Kareem Hunt, ein Pollard, die können zwar auch mal hin und wieder gut punkten, aber sind halt nicht wirklich konstant. Aber man hat halt auf der Wide Receiver Position gibt es viele Teams, wo es 2, 3 Top Wide Receiver gibt, gerade bei den High Powered Offenses, wo man die tatsächlich aufstellen kann. Und ja, bei Running Backs sind nicht mal die 32 Starter oder oft weiß man ja nicht mal, vielleicht zum Beispiel bei den Patriots, ob welcher Running Back wirklich der Starter ist und kann sich nicht unbedingt auf den offiziellen Running Back 1 von dem Team verlassen.
Dann danke erstmal für eure Gedankengänge. Nichols, was würdest du machen, wenn du jetzt einen Spot eher im hinteren Bereich der Runde hast?
Ja, grundsätzlich wollte ich erstmal dazu sagen, dass die beiden Jungs eben alles perfekt angesprochen haben. Also volle Zustimmung von mir. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, an 13 picken würde und dann halt wieder an 15, dann ja, wahrscheinlich würde ich auf, also ein Running Back auf jeden Fall. Ne, also ich gehe gerade mal so ein Board durch. Najee Harris wäre vielleicht noch an 13 da. Ja, es ist schon schwierig. Also wenn ich an 13 dran bin, ist es schon schwierig, einen Running Back zu holen. Dann wäre so jemand wie DeAndre Swift von den Lions schon ein Kandidat. Aaron Jones eventuell. Ja, Javonte Williams. Aber da ist die Frage, ist er das wert? Ist er so einen hohen Pick wert? Ne, also ich habe ihn hier an 22 in dem Mock Draft Simulator. Könnte mir aber dann auch natürlich einen Mark Andrews holen, eventuell einen Kelce, einen Deebo Samuel oder Stephon Diggs, Davante Adams, CeeDee Lamb. Also es sind sehr, sehr viele gute Wide Receiver, gerade so, wenn wir auf die 14 Liga zurückkommen, die Ende erste Runde, Anfang zweite Runde, wahrscheinlich sogar auch Ende zweite Runde sind. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ende erste Runde, ich würde versuchen, den besten Running Back, der noch auf dem Board ist, zu holen. Und wenn dann mit Pick 15 in dem Fall, dann noch Kelce oder Andrews da wäre, würde ich wahrscheinlich einen von den beiden holen oder denjenigen, der noch da ist, holen, weil ja, spätestens dann auch nach Kyle Pitts, da weiß man, aber und selbst da weiß man nicht, wie kommt Mariota mit ihm zurecht und nach George Kittle, vielleicht auch noch Waller, wird es halt echt eng. Also das sind aber alles Namen für mich, die in der 14er Liga ja frühestens Runde 3 kommen. Running Back und dann am besten noch ein Running Back, aber wenn es der Value halt nicht erlaubt, wahrscheinlich einen sehr guten Wide Receiver. Und von da an würde ich persönlich auf Best Player Available gehen. Es gibt auch nicht viele Quarterbacks, die man relativ früh pickt. Ne? Also es gibt Mahomes und es gibt Josh Allen. Die sind relativ früh, Runde 3, Runde 4 bei einer 14er Liga. Aber grundsätzlich, und das ist halt meine Taktik bei Fantasy Football, mein Team entsteht nicht beim Draft, mein Team entsteht in den ersten 1 bis 8 Wochen, sage ich mal. Bin halt ein sehr tradefreudiger Typ bei Fantasy Football. Und ja, wenn ich zum Beispiel Najee Harris nicht an 8 kriege, oder nicht an 13 in dem Fall, versuche es über einen Trade. Und es klappt oft. Und generell, dazu kommen wir später auch noch, die Aktivität während der Saison, das ist halt viel wichtiger als der Draft an sich.
Okay, aber wenn ich euch jetzt erstmal richtig verstanden habe, dann irgendwann sind die Top-Prospects auf der Running-Back-Position gerade in Runde 1 durchgelaufen. Sie sind weg, sie sind gepickt worden. Und irgendwann muss ich mir halt tatsächlich die Frage stellen, so jetzt ab Pick 10, lohnt es sich jetzt noch einen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mittelmäßigen Running Back zu nehmen oder setze ich dann doch schon das Risiko auf dann Tight End, auf Wide Receiver, wenn die Leute noch da sind oder irgendwann muss ja dieses Zepter umschlagen von Running Back auf die anderen Positionen. Habe ich das so richtig verstanden, Noah?
Ja, das trifft eigentlich richtig, richtig gut, weil deswegen ist auch die Frage, was würdest du tun, wenn du da und da den Pick hast, ziemlich, ziemlich schwer, weil man halt, man sollte niemals eine vorgeformte Taktik haben und damit in den Draft reingehen, sondern das macht halt dann die Übung aus. Man sollte viel Mock-Drafts davor machen, einfach um zu schauen, okay, welche verschiedenen Situationen können entstehen. Und manchmal draftet man mit Leuten, die halt ein ganz anderes Draftboard haben und dann fallen Spieler zu dir, mit denen man vorher niemals gerechnet hat. Das heißt eben, wenn ich an 10, 11 drafte und es sind bisher nur Running Backs gegangen, dann drafte ich einen Cooper Kupp an 11, 12 auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Also da muss man wirklich das Board ein bisschen spielen, welche Spieler da sind. Und die Running Backs sollten einen höheren Value haben, aber falls irgendwann dieser Value weg ist und man trotzdem on the clock ist und draften muss, da dann sagt, okay, man draftet einfach gar keinen Running Back in den ersten paar Runden, sondern hofft dann später auf ein paar Breakout Running Backs und draftet halt am Anfang, nimmt diesen Value mit Wide Receiver, mit Tight Ends, vielleicht auch ein Quarterback, aber auch da ist natürlich die gleiche Regel, nicht vorher vornehmen, oh, ich gehe diesen Draft Zero Running Back und Draft Wide Receiver und Tight End in den ersten Runden und dann läuft der Draft so, dass alle Wide Receiver draften und man hat plötzlich einen CMC an 11 noch hin und man sagt dann, oh, jetzt habe ich mir aber Zero Running Back vorgenommen, ich draft lieber trotzdem einen Wide Receiver und nehme halt irgendwie einen Tyreek Hill an 11. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen, also da wirklich darauf achten, dass man sich im Vorhinein nicht so viel vornimmt. Man sollte natürlich sich bewusst sein, welche Taktiken es gibt, welche vielleicht in Erwägung kommen, aber sich nicht vorher entscheiden zumindest.
Okay, als du gesagt hast, dass ein anderes Draftboard hat, dann hast du mich sehr an die Patriots erinnert, insbesondere in diesem Jahr. Wir sind ja eine Patriots-Liga und der ein oder andere wird wahrscheinlich sagen, oh Mensch, Mac Jones, ist es eher wert, ihn vielleicht früh zu picken? Welche Patriots-Spieler könnten denn für uns interessant werden? Insbesondere in den ersten Runden. Gibt es da überhaupt jemanden?
Schwierig, schwierig. Ich habe ja schon mit der Frage oder ich habe die Frage schon befürchtet. Also Patriots-Spieler ist tatsächlich, was Fantasy angeht, also ich meine, ein Top-Team natürlich, aber was Fantasy angeht, sehr, sehr schwierig, weil man einfach aus Bill Belichick nichts rausbekommt. Man weiß nicht, wer der Starting Running Back ist. Die geben da mal ihm den Ball, da mal den Ball. Sie haben oft einen Third-Down-Running Back mit zum Beispiel James White, der dann halt immer bei Third-Downs aufs Feld kommt. Auch das ist natürlich semi-optimal, auch für den Starting Running Back. Ich glaube, den höchsten Spieler der Patriots ist bei mir Damian Harris, den ich im Moment einfach als den Starting Running Back predikte bei den Patriots. Aber auch der ist bei mir nur auf 65 gelistet, also so in der sechsten, siebten Runde. Und auch da bin ich nicht unbedingt gewillt, ihn zu draften. Ich glaube, da würde ich eher noch ein, zwei Runden warten und dann den Stevenson zum Beispiel in den späteren Runden draften. Wide Receiver ist auch ganz, ganz schwer. Ich glaube, den höchsten Wide Receiver, den ich habe, ist, ich muss jetzt mal hier durchs Board gehen, da kommt lange, lange nichts. Also wirklich, Patriots sind wirklich, wirklich schwer. Devante Parker habe ich auf 139, Jacoby Myers habe ich 10 Spots oben drüber, also 129. Ihr seht schon, das ist, was Fantasy angeht, vielleicht nicht das optimalste Team. auch Mac Jones, meistens macht er ja auch einen Quarterback, den man aufstellen muss. Dadurch, dass er keinen Rushing-Upside hat, ist er wahrscheinlich irgendwo in dieser 20er-Range. Das heißt, die wenigsten werden ihn überhaupt draften, auch wenn er vielleicht ein guter Real-Life-Quarterback ist. Auch da muss man natürlich dann immer den Cut machen. Ah, guter Quarterback in der NFL oder halt ein guter Fantasy-Quarterback. Es gibt Quarterbacks, die vielleicht nicht die besten NFL-Quarterbacks sind, aber trotzdem bei Fantasy aufgrund vielleicht ihres Rushing-Floors, den sie haben, oder Rushing-Upside, was sie haben, hochgepickt werden. Bei mir ist zum Beispiel ein Jalen Hurts auf mein Quarterback Nummer 3, einfach weil er einen Haufen Touchdowns über den Boden macht, weil er viel läuft, weil er grundsätzlich einen geilen Receiving Core hat, in meinen Augen mit AJ Brown und Devonta Smith. Heißt aber natürlich nicht, dass Jalen Hurts ein besserer Quarterback ist als ein Patrick Mahomes, den ich im Spot hinter ihm habe.
Ja, grundsätzlich kann man an unsere Patriots mit Fans und Freunde sagen, Fanbrille ausziehen beim Fantasy Draft ist, glaube ich, besser so.
Okay, ihr hattet jetzt viel über den Draft gesagt und auch Nikis, du hast es kurz angerissen, dass du jemand bist, der eigentlich den Draft, sage ich mal, eher sekundär als wichtig einkategorisiert. Was ist dir denn wichtig? Also wie verstärkst du in der Saison dein Team, mein Lieber?
Naja, er ist schon die Grundlage. Also ich würde jetzt, sekundär wichtig klingt ein bisschen negativ behaftet, finde ich. Aber ich weiß genau, was du meinst. Natürlich brauchst du einen starken Draft. Wenn du natürlich irgendwie mit Pick Nummer 1 dann Nick Chubb vielleicht holst und Kareem Hunt ist Running Back Nummer 1 irgendwann und du holst mit Pick 2 Saquon Barkley, der verletzt sich wieder, holst vielleicht schlechte Wide Receiver, das kann alles passieren, dann bist du am allerwertesten, würde ich mal sagen. Ne? Wichtig ist es aber, dass du dein Team entwickelst, am Leben hältst und ich glaube, dass, wenn ein Package gut genug ist, kann man jeden Spieler bekommen oder vielleicht fast jeden, also zumindest 95%.
Marcel, wie siehst du die ganze Geschichte?
Genau, Trades ist ein guter Punkt. Die Leute, die mit mir Fantasy Football spielen, die wissen es. Ich bin jemand, der gerne 5, 6, 7, 8 Trade-Anfragen pro Woche raushaut an die verschiedensten Leute. Das ist auch das, was für mich mit am meisten Spaß macht, in so einer Fantasy-Liga zu überlegen, wie kriege ich es hin, mein Team noch zu verstärken. Aber neben Trades gibt es auch noch die Chance, auf dem Waiver-Wire aktiv zu werden. Da haben wir auch in der ersten Folge, wo wir über Fantasy gesprochen haben, das schon mal kurz angerissen, wie genau das funktioniert für alle neuen Fantasy-Football-Spieler unter den Zuhörern. Aber um da nochmal kurz drauf einzugehen, also neben dem Draft, wo ihr euer Team zusammenstellt und eben die Trades, die ihr mit anderen Spielern machen könnt, um euer Team zu verstärken oder zu verändern, habt ihr die Chance, auch jede Woche auf dem Waiver-Wire aktiv zu werden. Das bedeutet, es gibt Spieler, die haben noch kein Team, also niemand von den 14 Teams, die mitspielen, haben diesen Spieler auf ihrem Roster. Das bedeutet, ihr habt da die Chance zu sagen, okay, Spieler XY hat letzte Woche richtig gut performt, niemand hat ihn, ich möchte ihn gerne haben. Dann setzt ihr einen Claim auf diesen Free Agent, also auf diesen Spieler, den keiner hat. Und wenn ihr Glück habt und niemand anderes möchte ihn oder jemand anderes möchte ihn, aber ihr habt eine höhere Position im Waiver-Ranking, dann würdet ihr diesen Spieler bekommen, müsstet dafür gegebenenfalls einen anderen Spieler natürlich abgeben und habt auch so die Chance, Woche um Woche euer Team zu verstärken. Also nur weil ihr vielleicht einen schwachen Draft hattet, bedeutet das nicht, dass ihr eure Saison sofort abhaken müsst. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, wenn ihr einen starken Draft hattet, heißt es noch nicht, dass ihr die Saison gewonnen habt, sondern achtet darauf, dass ihr wirklich aktiv seid, Woche um Woche guckt, was kann ich tun, um mein Team besser zu machen und die bestmögliche Anzahl Punkte für mein Team und für meinen Spieltag zu holen.
Und wenn ich da mal kurz einhaken darf, gerade am Anfang werden viele Spieler frustriert sein, weil sie halt Spieler zu hoch gepickt haben, die vielleicht dann die ersten beiden Wochen enttäuscht haben und die dann ja mehr oder weniger auf den Waiver entlassen. Also von daher immer schön drauf achten, direkt von Woche 1 an, wer landet da, wer steht drauf und kann der Spieler mir weiterhelfen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr die Erfahrung gemacht mit Devonta Smith, den hat jemand gepickt, dann war er am Anfang relativ enttäuschend, hatten auf dem Markt entlassen, auf dem freien Markt. Und dann habe ich mir den geholt. Und in einer anderen Liga war es tatsächlich so mit AJ Brown. Wird natürlich nicht oft passieren und ich glaube auch nicht, dass in unserer Liga das so passieren wird. Aber AJ Brown hatte letztes Jahr auch ziemlich enttäuscht am Anfang der Saison. Und auf einmal war er freier Spieler. Und ja, es lohnt sich halt immer wirklich auf diesen Markt drauf zu gucken.
Ja, da habe ich auch noch eine kleine Anekdote von letztem Jahr, dadurch, dass Noah vorhin den Jalen Hurts angesprochen hat. Ich fand ihn eigentlich ganz spannend letztes Jahr, also noch vor dem Draft. Habe mir den dann auch im Draft, ich glaube in der letzten Runde, noch geholt als mein Backup-Quarterback, um mal zu gucken, vielleicht wird der ja was, vielleicht wird der mal ein guter Quarterback für Fantasy werden. Dann hat sich ein paar Stunden nach unserem Draft Travis Etienne verletzt. Ja, das war, glaube ich, eine Stunde später oder so. Und dann dachte ich, boah, okay, brauchst du wirklich zwei Quarterbacks vor der Saison? Nicht unbedingt. Guckst lieber, dass du jetzt dir noch einen anderen Running Back zulegst, damit du da gut ins Jahr starten kannst. Und hab dann entsprechend Jalen Hurts gedroppt. Der wurde dann irgendwann nach Woche 1 von jemand anderem aufgenommen und der hat entsprechend sehr, sehr viele Punkte auch letztes Jahr gebracht. Also man sieht, immer schön am Ball bleiben, dann kriegt man da noch echt gute Spieler.
Gut, ihr Lieben, dann haben wir, denke ich, nicht nur für unsere Rookies aus unserer Community, sondern auch für den einen oder anderen erfahrenen Spieler nochmal wertvolle Tipps rausgehauen. Wenn wir euer Interesse jetzt nochmal intensiver geweckt haben, dann gibt es die Möglichkeit natürlich auch mal bei Noah und den anderen Jungs in den Podcast reinzuhören. Noah, sei doch so lieb, was könnt ihr vielleicht oder erklär uns mal, was könnt ihr alles mit eurem Podcast abbilden?
Alles eigentlich. Also bei uns geht es wirklich rundum nur um Fantasy Football. Das heißt, wir bringen im Moment, glaube ich, jetzt zweimal die Woche einen Podcast raus. Einmal, wo dann so ein Mock-Draft stattfindet und einmal, wo wir dann irgendwelche Themen noch behandeln. Während der Saison ist es dann tatsächlich noch mehr. Dann gibt es noch Waiver-Wire, eben was der Marcel gerade zum Beispiel erklärt hat. Aber wir haben dann auch Start-Sit, also welche Spiele ihr zum Beispiel aufstellen solltet oder nicht. Wir sind aber ja nicht nur im Podcast, sondern uns gibt es auch auf Instagram, Facebook. Wir haben eine Website, wo ihr auch Rankings dazu findet. Das heißt, eigentlich für jeden was dabei. Das heißt, wenn ihr wirklich Bock habt, was Fantasy-Football angeht, noch tiefer in die Materie zu steigen, schaut da auf jeden Fall irgendwo mal vorbei. In meinen Augen ganz hilfreiche Tipps. Müsst ihr selber entscheiden. Wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr natürlich direkt wieder abhauen. Aber ich glaube, dass es ganz cool ist. Ja.
Ja, absolut. Also ich werde auf jeden Fall reinhören, weil ich möchte den Super Bowl-Ring, den es ja bei uns in der Liga zu gewinnen gibt, auf jeden Fall gewinnen. Und ich muss da auf jeden Fall noch ein bisschen Materie nachholen. Insofern lasst den Jungs Liebe da. Hört auf jeden Fall rein, wenn ihr euch verbessern wollt. Und ansonsten, ja, wünschen wir euch eine schöne Woche und bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.
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 Ciao.